Wie sieht es bei dir eigentlich so gewissenstechnisch mit deiner Geldanlage aus?
Oh, das ist ja eine sehr gute Frage. Ich mache mir da eigentlich keine großen Gewissensbisse, weil über einen normalen Standard-Welt-Aktien-ETF investiere ich letztendlich in die Dinge des täglichen Lebens, die ich sowieso auch benutze. Wenn du jetzt auf das Umwelt- oder Nachhaltigkeitsthema damit ansprechen willst, ja, das ist mir aber durchaus bewusst, weil A, finde ich jetzt für mich persönlich, naja, also ich fliege auch in Urlaub, ja. Tue ich mit meiner Geldanlage auch nichts anderes unterstützen. Und jetzt zum Beispiel Dinge wie, machen wir mal ganz deutlich, ja, hat sich leider halt die Weltpolitik in den letzten Jahren so geändert, dass ich auch was wie Dinge für eine Waffenproduktion in Ordnung finde, weil die brauchen wir leider auch. Leider.
Aber du rauchst ja zum Beispiel nicht.
Nein.
Und mit dieser Frage, sollte man nachhaltig Geld anlegen oder nicht? Und vor allem, ist das ein Renditekiller? Befassen wir uns heute in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Und du bekommst eben auch Tipps, wie du ohne Aufwand und sinnvoll nachhaltig anlegen kannst, wenn du das möchtest. Und wir zeigen dir, wie das geht. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, wir empfehlen ja jetzt so weltweite Aktien-ETFs für den Vermögensaufbau. Und ich habe letztens auch mal rumgeschaut, es gibt ja so, ich sag mal, historische krasse Rendite bringen. Und da mir fallen vor allem immer zwei Arten von Firmen auf. Eine ist, glaube ich, so der ja, wahrscheinlich einer der krassesten historischen Anstiege von Aktienkursen ist ja Philip Morris. Ich glaube, heute heißt Altria, ein sehr riesiger Zigarettenkonzern, Tabakkonzern. Das ist wahrscheinlich Tabakkonzern lieber. Und ansonsten Firmen, die halt Erdöl abbauen. Also es sind jetzt gerade, es klingt jetzt nicht so super nachhaltig, weil es ist. Aber für viele Leute ist das, glaube ich, schon ein Problem, weil ist ja so eine ethische Frage, will man mit sowas Geld verdienen oder besser gesagt, will man auf solchen Produkten sein Vermögen aufbauen?
Ganz genau. Also du hast mich jetzt mit der Eingangsfrage ein bisschen kalt erwischt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber letztendlich habe ich ja auch nur, ehrlich gesagt, ich investiere ja mittlerweile bekanntermaßen in den Vanguard FTSE All World ETF ETF, aber also in dem Sinne keinen nachhaltigen ETF im Depot. Aber wir sagen bei Finanztipp natürlich auch ganz klar, das ist eine total persönliche und, wie du sagst, moralische Entscheidung. Möchte ich mit meiner Geldanlage sozusagen zu einem bestimmten Grad, weil das werden wir heute auch wieder diskutieren, 100% und auch 0%, glaube ich, gibt's da nie. Möchte ich da eher nachhaltig anlegen oder nicht? Und ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass wir heute darüber sprechen wollen, dass es eine sehr einfache Möglichkeit gibt, nachhaltig zu investieren mit ETFs für die eigene Altersvorsorge, für den eigenen Vermögensaufbau. Dabei ja schon bestimmte, aber nicht zu große Kompromisse einzugehen. Und vor allen Dingen dabei, das ist ganz wichtig, keinen großen Nachteil, was jetzt das Thema Risiko angeht und das Thema Risikostreuung angeht.
Und bevor wir jetzt gleich loslegen, nur mal der kleine Hinweis, also vor allem, wenn es um Themen wie Tagesgeld gibt oder auch so Anlagetipps, wenn du da jeden Tag neu informiert sein willst, abonniere einfach unser Newsletter. Das geht zum Beispiel einfach über finanztipp.de oder wenn du bei Google eingibst Finanztipp Newsletter oder wenn dir das lieber ist, kannst du dir auch unsere App runterladen. Und dann schauen wir uns jetzt aber mal so ein bisschen die nachhaltige Geldanlage an. Und wenn man das bei Google eingibt, dann ist so meine Erfahrung, kommen eigentlich zwei Arten von Dingen. Entweder es sind so Öko-Aktienfonds, also die natürlich auch von so großen Fondsgesellschaften beworben werden. Die haben natürlich auch die Mittel, dass sie halt auch gut platziert sind bei sowas. Oder so spezielle Projekte, also so nachhaltige Projekte. Windparks sind so ein Klassiker oder irgendwelche Waldprojekte, mit denen dann irgendwelche CO2-Zertifikate gehandelt werden. Ist ja beides schon so ein bisschen problematisch.
Genau. Also wir gehen ja von der Seite ran, das habe ich ja gerade schon angedeutet, zu sagen, wir verstehen das und wir möchten da ja auch Empfehlungen liefern, wenn jemand sagt, ich möchte nachhaltig anlegen. Nur sagen wir dann sofort, okay, du möchtest nachhaltig anlegen. Bedeutet doch auch wahrscheinlich, dass du praktisch dein ganzes Geld oder sehr, sehr große Teile deines Geldes nachhaltig anlegen willst. Und dann sehen wir natürlich sofort, sowohl bei solchen Öko-Aktienfonds, die sind manchmal noch okayisch gestreut, wobei da in vielen Fällen schon nicht besonders viele Aktien drin sind, haben dann öfter mal auch ein Problem mit relativ hohen Kosten. Aber da sehen wir schon gewisse Defizite, was so diese breite Streuung angeht. Und erst recht ist es natürlich so bei so speziellen Umweltprodukten, Umweltprojekten oder Nachhaltigkeitsgeschichten, wie jetzt zum Beispiel Windparks oder Waldgeschichten oder sowas gegeben. Weil würde jetzt wirklich jemand auf die Idee kommen, ich möchte was für meine Altersvorsorge tun, ich will mal generell Vermögen aufbauen, ich stecke jetzt 60%, 70%, 80% von meinem Geld entweder in so ein relativ konzentriertes Öko-Aktienportfolio oder in, weiß ich nicht, drei Windparks und zwei Waldprojekte oder sowas in der Richtung, da schlagen wir natürlich die Hände im Kopf zusammen, weil neben dem Umwelt-Nachhaltigkeitsaspekt sehen wir natürlich ganz klar auch das Thema Risiko. Und das ist leider etwas, das versuche ich, wenn dieses Thema aufkommt, immer reinzubringen, dass ich will mich da gar nicht wehren. Es ist total sinnvoll, auch bei der Geldanlage über moralische Aspekte, über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken. Aber da darf man halt alle anderen Regeln der Geldanlage, insbesondere die Abwägung Rendite-Risiko, das Thema Risiko, nicht aus dem Blick verlieren. Und dann ist natürlich die sofort die Frage, wir versuchen halt dann Empfehlungen zu machen und Hinweise zu geben, wo kannst du eben 60%, 70%, 80% von deinem Geld reinstecken und bist trotzdem immer noch gut aufgestellt, bist trotzdem immer noch gut diversifiziert. Und das ist offensichtlich bei so den beiden Beispielen, die du genannt hast, Öko-Aktienfonds, bestimmte Umweltprojekte, in aller Regel nicht gegeben.
Das Wichtige ist halt, glaube ich, nachhaltig zu sein, soll halt nicht heißen, unvernünftig zu sein. Und zum Beispiel das Problem ist ja bei diesen, nehmen wir so einen Windpark. Das sind ja oft geschlossene Beteiligungen oder zum Beispiel, ich gebe so Nachrang, Darlehen oder bekomme Genussscheine ausgestellt für das Geld, das ich da reinpumpe. Naja, das kann halt wirklich ein Renditekiller sein, weil wenn das Ding jetzt pleite geht, ist halt meine Kohle weg oder ich bin halt so weit hinten in der Gläubigerreihenfolge. Absolut. Das wird ewig dauern, bis ich auch nur einen Teil des Geldes zurückbekomme. Also, und weil wir eben auch diese nach dem Renditekiller gefragt haben, in dem Fall, finde ich, muss man halt sagen, naja, Totalverlust ist
der richtige Renditekiller. Und jetzt würde er sofort sagen, ja, ich würde ja nicht so viel Risiko gehen. Ne? Also okay, dann schiebe ich da halt mal, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro rein und habe aber immer noch ordentliche weitere tausende, 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, auch in einem breit gestreuten Aktien-ETF drin. Und da sagen wir halt von der Denke her, das ist aber irgendwie auch wieder inkonsequent. Also da möchtest du schon nachhaltig investieren und dann tust du das irgendwie mit, weiß ich nicht, 10%, 20%, 30% von deinem Geld, mit dem du dann offensichtlich ein sehr viel höheres Risiko eingehst. Und die restlichen, weiß ich nicht, 90% oder so, steckst du dann in Anführungszeichen dann doch wieder in Geldanlagen, Investments, die moralischen Sicht, ich will nicht sagen verwerblich sind, aber sagen wir mal vorsichtig, mindestens mal zu viel CO2 produzieren. Ist halt auch nicht konsequent, ja, muss man mal ganz klar so sagen.
Und bei den Fonds ist natürlich, also einmal, ich muss diese Fondsmanager bezahlen. Klar, ich habe höhere Kosten, also da wird ja strikt ausgewählt. Das heißt, ich habe natürlich auch keine Garantie, dass sie besser laufen als der Markt. Das ist halt ein möglicher Renditekiller. Aber was halt vor allem, finde ich, da das Problem ist und was ich jetzt aber eher so unter Lebenszeitrendite einordnen würde, die definieren Nachhaltigkeit ja alle unterschiedlich. Das heißt, genau. Ich muss mich da bei jedem rein vertiefen, wie die jetzt genau nachhaltig definieren und wie die vergleichbar sind oder ob die überhaupt vergleichbar sind.
Also man muss da wirklich vorsichtig sein, dass wir die nicht über einen Kamm scheren. Ja? Also man muss sich, wenn man das machen möchte, tatsächlich intensiv, wie du sagst, mit dem Auswahlverfahren und den Auswahlkriterien des jeweiligen Fonds, gehen wir mal jetzt von Fonds aus, beschäftigen und für sich selber feststellen, finde ich das gut oder nicht. Und da ist immer ein ganz guter Hinweis. Allgemein, wenn du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage beschäftigst, zunächst mal für dich selber zu definieren, was heißt Nachhaltigkeit. Und vor allen Dingen funktioniert es aus meiner Sicht immer über die Negativfolie, was ist für dich nicht nachhaltig. Ja, also dann stellt man fest, was hat man vorhin? Tabakkonsum ist ausgeschlossen. Pornografie könnte ausgeschlossen sein, aber vielleicht ist es auch eher Atomkraft und Erdöl oder sowas in der Richtung. Und dann muss man halt bestimmte Kriterien für sich selber festlegen und dann wird man ganz schnell in den Grenzbereich kommen. Einen habe ich schon gerne an, ja. Manche Leute sagen, Atomkraft ist doch gar kein Problem, ne? Und für andere Leute sagen, warum haben wir das immer noch nicht? Wir haben seit den 80er Jahren nichts gelernt. So, und dann kann man zwei verschiedene Meinungen natürlich an der sein. Also das ist einfach eine persönliche Frage, die man sich selber stellen müsste. Was bedeutet, wenn ich über nachhaltige Geldanlage nachdenke, was heißt für mich selbst Nachhaltigkeit und diese Entscheidung muss ich einfach treffen.
Und was natürlich generell gilt, vorsichtig sein bei hohen Gewinnversprechen. Also gerade auch so geschlossene Projekte versprechen ja dann gerne gute Renditen. da vorsichtig sein. Und zusätzlich noch unser Tipp, wenn es jetzt kein Prospekt oder Infoblatt gibt, das von der BaFin gebilligt wurde, extra vorsichtig sein, aber wichtig sein, nur weil das von der BaFin gebilligt wurde, heißt es nicht, dass das ein Gütesiegel ist, weil die prüft eben nur die Formalitäten und nicht, ob das eine gute Geldanlage ist. Und unser Tipp ist ja ganz klar, wenn dann, setzt auf nachhaltige ETFs und wir haben da auch Empfehlungen. Finanztipp hat zu wirklich vielen Dingen Empfehlungen. Muss
man parallel. Lass mich nochmal kurz einen Risikohinweis sozusagen loswerden. Ich glaube, bei dem ganzen Thema nachhaltige Geldanlage passiert letztendlich Folgendes, eine Vermischung, sage ich mal, von verschiedenen psychologischen Faktoren. Also zum einen nutzt die Finanzbranche, sage ich jetzt mal ganz deutlich, an dein schlechtes Umweltgewissen, dein schlechtes Nachhaltigkeitsgewissen für diesen Planeten aus. Ne? Dann wird irgendwas in schönen glänzenden Prospekten auf schönen Internetseiten beworben, was dich irgendwie so emotional anfasst. Ja? Das fängt dann mit Kindern in Afrika an, denen es irgendwie schlecht geht, damit wird man irgendwie angesprochen und dann geht's rüber zu grünem Regenwald. So, will ich das mal ganz sehr pauschal und plakativ machen, aber so sind ja auch oft diese Werbung gemacht. Also da spricht man halt dich auf einer anderen Ebene an, als einfach nur über Renditeversprechen. Und dann kommen aber die Renditeversprechen noch dazu. Das ist so eine Gemengelage, in der man halt schnell, wie du sagst, ja, unvernünftige Entscheidungen trifft, zu risikoreiche Entscheidungen trifft, die man, und das habe ich auch schon oft gesehen, die Anleger oftmals gar nicht machen würden. Also ich sehe manchmal so nachhaltige Anleger, die irgendwelche so Genussscheine, wo sie gar nicht wissen, dass es Genussscheine sind, oder sonstige geschlossene Beteiligungen gezeichnet haben, wo man, wenn man sich das Anlegerprofil sonst anschaut, dann denkt man sich, der würde normalerweise oder diejenige würde normalerweise niemals so viel Risiko eingehen. Da hat man offensichtlich mit dem schlechten Umweltgewissen gespielt, wer auch immer das war, der das verkauft hat oder wo sie da auf irgendeine Internetseite geraten ist. Und dann kommt noch so dieses Gedanke dazu, da in den Wald zu investieren, da in sauberes Wasser zu investieren, in grüne Energie, nachhaltige erneuerbare Energien und so weiter. Da kann doch gar nichts schiefgehen. Das ist doch klar, dass das in Zukunft, weil dieser Planet langsam vor die Hunde geht, dass das gefragt sein wird.
Das ist auch so echt. Das fühlt sich so an, wie wenn man was anfassen
kann. Genau, also überhaupt gar keine Frage. Und dann immer zu schauen, naja, es ist ein komplexer Markt da draußen. Und selbst wenn die These stimmt, dass Wasserstoff, bleiben wir bei dem, wir gehen, in Zukunft grün erzeugt, das Ding der Zukunft ist, heißt es noch keinesfalls, dass, wenn wir jetzt mal von einem Aktienfonds ausgehen, dass ausgerechnet die Aktien, die dieser Fondsmanager jetzt beim grünen Wasserstoff ausgesucht hat, in Zukunft wirklich die künftigen Weltmarktführer sind. Das haben wir in so vielen Beispielen, gerade im Bereich erneuerbare Energien, schon gesehen. Ich erzähle dann immer die Geschichte von den deutschen Solaraktien, die, sage ich mal, Ende der 2000er mal ordentlich unter die Räder geraten sind. Und genauso überhaupt im ganzen Bereich Clean Energy, wo die Kurse in den letzten Jahren nicht so gigantisch ausgesehen haben, weil unter anderem durch die Konkurrenz aus China, aber auch aus anderen Faktoren, die Preise einfach ziemlich verdorben sind. Ne? Also man denkt dann immer, oh, das ist doch ein großes Thema und wir bauen uns alle irgendwie Solar aufs Dach und diese Geschichten. Ja, aber das wissen halt sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Anbieter da draußen, Millionen auch. Und dann hast du auf einmal ein Überangebot und die Preise purzeln irgendwo hin und die Gewinne schrumpfen auch dahin.
Ja, und unser Ausweg sind halt nachhaltige ETFs. Und wir haben drei Empfehlungen dafür, die wir euch jetzt einmal kurz vorstellen. Die findest du natürlich auch in den Shownotes mit ihrer ISIN. Die kannst du dir dann entweder kannst auf den Link klicken oder sie dir rauskopieren, Depot eingeben. Und zwar zwei von der UBS auf den MSCI World SRI. Also ist das ein Thesaurierer und ein Ausschütter. Es ist im Endeffekt Jacke wie Hose. Da stecken Industrieländer drin, sind circa 380 Aktien und der US-Anteil ist ein bisschen niedriger als im MSCI World, aber es ist eben ja MSCI World äquivalent sozusagen.
Genau, also der MSCI World SRI, das ist ein eigener Index, ja, SRI steht für Socially Responsible Index, ja, der wählt aus dem großen MSCI World von 1500 Aktien nach bestimmten Kriterien Aktien aus, die halt gewissen Umweltbedingungen oder vorsichtig, Nachhaltigkeitsbedingungen genügen. Was sind das für Nachhaltigkeitsbedingungen? Grundsätzlich orientieren sie sich schon an dem berühmten ESG-Format, also ESG, ja, zum Beispiel E-Environmental, also Umweltkriterien, Aktien, die in irgendeiner Form auf Umweltkriterien achten. Dann Social, ja, also soziale Kriterien, zum Beispiel Vermeidung von Kinderarbeit. Und G steht für Governance, ja, also dass die sich bestimmten Regeln unterwerfen, dass es zum Beispiel in dem jeweiligen Unternehmen zumindest nicht bekannt ist, dass da jetzt irgendwie Korruption zum Beispiel vorherrscht oder Ähnliches. Und dann sind bestimmte Branchen auch ausgeschlossen, habe ich einige vorhin schon genannt, ja, das wären zum Beispiel Waffenproduktion, Atomkraft, Pornografie und so weiter und so weiter.
Gentechnik,
ganz genau. So, und dann wird hier halt dieser Riesen MSCI World von 1500 Aktien auf, ich glaube 380 sind es jetzt derzeit oder sowas in Richtung, runtergedampft. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, es sind aber immer noch 380 Aktien. Und 380 Aktien sind halt nun mal einfach nicht wenig. Das macht auch schon einen ziemlichen Unterschied, ob ich jetzt in einem Fonds, ich sage jetzt mal was, 30 oder 50 Öko-Aktien drin habe oder 380. So, bei unter den 380, da sind aber immer noch Aktien dabei, die sind, da kann man darüber diskutieren. Weil letztendlich werden halt nur da die Aktien ausgesucht nach den Kriterien von MSCI, die Best in Class heißt, dass die relativ guten Job machen. Das heißt, natürlich verbrauchen die Energie, natürlich verbrauchen die Erdöl, muss man sozusagen, aber insgesamt halt doch deutlich weniger als der Durchschnitt, sodass man sagen kann, jetzt wenn man den normalen MSCI World nimmt und diesen MSCI World SRI, dann ist der CO2-Ausstoß um 75% reduziert. Ja, sind immer noch 25% CO2-Ausstoß, wenn man im Vergleich zum Gesamtindex, aber ist halt schon deutlich weniger, muss man mal so sagen.
Ja, das ist halt das Ding. Wenn du jetzt sagen würdest, du kaufst eine Packung Cornflakes und in der einen sind halt 100% Zucker drin und in der anderen nur 25% Zucker, da ist es schon relativ massiv, wenn man mal auf einfach eine andere Größe geht im Vergleich.
Ja, also es ist Coke Light und nicht Coke Zero, wenn man so vergleichen will. Weiß nicht, ob das jetzt hinkt, der Vergleich. Wichtig ist uns halt um diesen Punkt mit den 380 Aktien, weil eben so ein MSCI World SRI ETF dann immer noch relativ breit gestreut ist, immer noch weltweit diversifiziert ist, über viele, viele Branchen, auch ganz wichtig, ja, dass es nicht nur einzelne oder wenige Branchen sind. Und das bedeutet nichts weniger, dass man so einen ETF, einen der nachhaltigen ETFs, die wir empfehlen, komplett für die Altersvorsorge verwenden kann. Das heißt, wenn du jetzt heute am Anfang deines Vermögensaufbaus stehst, ja, dann kannst du einen Standard-Weltaktien-ETF auf den MSCI World, auf den ACWI, auf den FTSE All World und so weiter durch zum Beispiel den MSCI SRI ersetzen. Da kannst du komplett über 83 Aktien gesteigt, wie wir es vorhin gesagt haben, 60%, 70%, 80% deines Vermögens halten, dort aufbauen.
Und das ist vielleicht auch für die Leute mal wichtig zu wissen, MSCI prüft ja auch mit eigenen Analysen, ob die Firmen diese ESG-Kriterien einhalten. Klar, die besuchen jetzt nicht die Mine von irgendeinem Bergbauunternehmen irgendwo, aber es wird immerhin in den Bilanzen von diesem Unternehmen von MSCI selber danach gesucht. Also man kann sich da nicht einfach selber den Stempel draufhauen und sagen, wir sind jetzt nachhaltig. Und hinten fahren die Panzer aus der Fabrik raus sozusagen.
Also da haben wir auch schon ziemliche Kritik dafür gekriegt, für diese Empfehlungen. Ja, das sei doch wirklich nicht wirkliche grüne ETFs, das sei nicht wirklich nachhaltig. Ja, das sei alles nur ein bisschen Greenwashing letztendlich, ja, aus Augenwischerei. Aber wir haben uns das, und die Kollegen haben sich das auch wirklich intensiv angeschaut, das sind letztendlich immer noch die besten Kompromisse zwischen einer ausreichenden Streuung, weil wir eben sagen, ein konzentriertes Portfolio von, sag jetzt irgendwas, 30 Aktien, darauf würden wir niemandem empfehlen, die Altersvorsorge aufzubauen. Das ist einfach viel zu risikoreich. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, wir müssen hier gewisse Kompromisse eingehen, aber das entspricht auch, das ist halt auch mein Gefühl dabei, auch unserem täglichen Leben, auch die, das ist mal ganz praktisch, die Bekannten von mir, die ich kenne, die Freunde von mir, die noch mehr, das sage ich jetzt auch ganz bewusst, noch mehr auf das ganze Thema Umwelt achten als ich selbst. Naja, aber die leben natürlich auch nicht komplett CO2-frei. Ja, also die müssen auch Plastikmülle entsorgen. Die werden auch ab und zu mal mit einem Auto fahren, auch wenn es mal ein Elektroauto ist. Und das Elektroauto können sie aber in vielen Fällen auch nicht komplett CO2-frei laden und so weiter. Ne? Also du kommst auch im täglichen Leben nicht daran. Ich würde nur sagen, mit solchen ETFs leistest du halt einen ordentlichen Beitrag dazu.
Es ist halt so ein bisschen wie mit einer Fußgängerzone. In der Fußgängerzone fahren ja keine Autos, aber da kommt halt trotzdem für das Kaufhaus, das da ist, in der Früh der Typ mit dem Lastwagen und liefert die Sachen. Der kann die ja nicht 8 Kilometer zu Fuß dahin schleppen. Also irgend so einen Tod wie im echten Leben muss man halt immer sterben und irgendwo ist halt immer die Grenze erreicht. Ah, dann schauen wir uns noch unseren dritten ETF an. Und zwar ist das ein iShares ETF auf den Jetzt kommt tatsächlich so ein englisches Wortmonster auf den Dow Jones Global Sustainability Index World Enlarged. Also wirklich ein sehr, sehr langer Name. Er ist auch sehr groß. Es sind ungefähr 600 Unternehmen drin. Das Interessante hier ist, es sind quasi Industrieländer und Schwellenländer drin. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich so auf der Vergleichbarkeitsebene entweder bei dir beim FTSE All World oder beim MSCI ACWI, also den beiden Weltindizes. US-Anteil ist dann auch niedriger, ungefähr 51%. Und der funktioniert ja eigentlich nach ähnlichen Kriterien. Also Alkohol, Tabak, Glücksspiel und so weiter fliegen alle raus. Das Interessante ist, um in diesem Index zu sein, müssen die Firmen einen sehr, sehr umfassenden Fragebogen beantworten. Das sind, glaube ich, über 100 Seiten. Wir verlinken euch den auch in den Shownotes, falls ihr euch den mal anschauen wollt. Da ist ja jetzt einfach so die Frage, was von beiden will ich? Also die sind ja sehr ähnlich und wir bieten quasi die Wahl zwischen Industrieländer oder Industrie plus
Schwellenländer. Das ist praktisch die gleiche Frage, wenn man sich fragen würde, nehme ich jetzt eher den MSCI World, dann wäre man beim MSCI World SRI auf der nachhaltigen Seite und den zuletzt genannt hast, den von iShares, den Dow Jones Sustainability Index, sage ich immer verkürzt, ja, das ist quasi der ACWI oder All World Index, da ist halt auch ein bisschen Schwellenländeranteil mit drin. Was da jetzt letztendlich besser läuft oder sowas in der Richtung, das kann man nicht wirklich sagen. Das ist genau wie bei den Standard-ETFs. Kein Mensch kann wirklich sinnvoll sagen, ob in 20 oder 30 Jahren jetzt der heutige MSCI World besser gelaufen ist oder der ACWI.
Und dann schauen wir uns jetzt aber noch an, ob das deine Rendite killt. Weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Totalverlust kann deine Rendite killt. Ist ja hier jetzt erstmal ein bisschen unwahrscheinlich bei 380.
Ein bisschen unwahrscheinlich, es ist total unwahrscheinlich, das muss man wirklich so sagen. Also natürlich schauen dann wieder so manche Leute auf, wie viele Aktien sind denn in so einem Index und jetzt irgendwie Größenordnung 1500 beim MSCI World und dann über 2000 bei den anderen All-World-Indizes und so weiter. Am Ende bin ich auch mal ganz ehrlich, das ist ein bisschen Augenwischerei, ja, weil natürlich diese letzten Hunderte von Aktien in dem Index machen fast nichts aus, weil die haben so geringe Anteile. Ja. Auch, das ist eben eine klare Aussage von Finanztipp, auch mit 380 Aktien oder 600 jetzt wie bei dem Dow Jones Index bist du immer noch ziemlich breit gestreut, sehr breit.
Und ich sag mal, bei dem Krisenlevel, wo da bei allem Totalverlust droht, droht uns ja auch für viele andere Dinge ein Totalverlust.
Ja, also das Totalverlustrisiko können wir ja ausschließen, weil das würde das Ende der Weltwirtschaft mit allem, was da dazugehört, das ist so ein Weltuntergangsszenario.
Aber was ganz interessant ist, man kann natürlich jetzt für die Zukunft nicht beantworten, ob das deine Rendite killt, weil wir kennen die Zukunft nicht, ansonsten hätten wir schon aufs richtige Pferd gesetzt. Aber von 2019 bis 2023 lief es tatsächlich für die nachhaltigen Indizes besser. Also zum Beispiel der MSCI World SRI hat in der Zeit 15,3% per annum gemacht.
Was schon an sich Wahnsinn ist, ne? Also klar, es sind jetzt nur in Anführungszeichen 5 Jahre, aber 15%, über 15% pro Jahr, der Wahnsinn, die Zeit am Aktienmarkt. Ja.
Also 15,3 und der normale MSCI World nur in Anführungszeichen 13,7.
Ja, schon ein Unterschied.
Also schon ein Unterschied.
Aber muss man auch gleich dazu sagen, kein Mensch weiß, ob das jetzt weitergeht oder ob sich nicht die nächsten Jahre irgendwas anderes, was mehr CO2-Ausstoß, sage ich jetzt mal, gerade durchsetzt. Chip-Herstellung ist jetzt auch nicht so ganz super.
Vielleicht fangen wir auch alle an zu rauchen. Niemand weiß es. Also die Zukunft ist halt ungewiss. Ja. Es ist unwahrscheinlich, aber niemand kennt die Zukunft. Und beim Dow Jones ist es tatsächlich so 14% per annum hat er gemacht. Also weniger, aber über 14% wird sich jetzt niemand beschweren pro Jahr. Und der MSCI ACWI nur 12,6%. Also ähnliche Differenz zwischen beiden. Mhm. Schwellenländer sind halt schlechter gelaufen in dem Zeitraum. Und
auch was man nicht weiß, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja, kann sein, dass die nächsten 10 Jahre in Schwellenländern gehören. Who knows? Ja.
Wichtig ist, glaube ich, sie waren kein Renditekiller. Es lief sogar ein bisschen besser. Und was man aber, finde ich, generell was daran interessant ist zu sehen, ist, läuft ja zwischen beiden schon sehr ähnlich. Also es spielt sich auf ähnlichen Märkten ab. Es stecken auch ähnliche Konzerne natürlich drin. Ja. Oder es stecken ja viele dann in beiden. Und man kann natürlich unmöglich sagen, wie das weitergeht. Es ist halt die klassische Gewissensentscheidung, oder?
Absolut. Und wichtig ist, was du jetzt gerade sagst, ne, wenn man sich die Charts anschaut, wie du es auch richtig sagst, das entwickelt sich sehr parallel. Ja, jetzt in dem Fall sind die nachhaltigen ETFs sogar etwas besser gelaufen. Aber worauf wir tatsächlich vor allen Dingen gucken mit unserem Team um unseren Analysechef Philipp Küppers, gibt es da irgendwelche signifikanten Abweichungen? Also uns würde eher beunruhigen, wenn die beiden Kurven, also zum Beispiel zwischen dem MSCI World und dem SRI Index, wenn die irgendwie auseinander liefen, wenn die nicht parallel laufen würden, dann würden wir uns fragen so, Also muss man mal genauer hinschauen, da ist ja irgendwas seltsam. Wenn jetzt das eine nur, wenn es weitgehend parallel läuft und der eine läuft etwas besser als der andere, ja, das wird es immer geben, das wird es auch in Zukunft geben.
Dann kannst du dich nur für eine der beiden Seiten entscheiden. Es gibt kein richtig oder falsch, sozusagen, zumindest von unserer Seite aus. Ja. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen
Dank dir, Emil.
Liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.